Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Füchsle-Talk, dem SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de. Bei mir heute sind der Dominik Naab. Hallo Dominik.
Hallo, ich grüße euch.
Und der Philipp Schneider. Hallo Philipp.
Salü.
Philipp, ich fange mal mit dir an. Wir haben in der vorigen Ausgabe besprochen, dass wir ja ein bisschen so eine Art Welpenschutz gerne hätten für Julian Schuster, weil der Start ja total schwierig ist. Jetzt sitzen wir hier wieder zusammen, virtuell zusammen, und ich schaue auf die Tabelle und denke mir, ja, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Kann da noch was passieren? Ist der überragende Saisonstart ein Zeichen dafür, dass es die ganze Saison so weitergeht, oder kommt der Einbruch gegen St. Pauli?
Ja, ich glaube, ich kann mir nicht ausrechnen, aber wenn man 3 Spiele von 4 gewinnt und dann das eine verliert, da bist du, glaube ich, ganz weit oben mit dabei, oder? Also ich finde, der Saisonstart ist sehr, sehr gut. Das Spiel, das man verloren hat, war bei Bayern München auswärts und wurde begleitet von schwierigen Schiedsrichterentscheidungen. So gesehen war die Leistung gut, auch wenn man da jetzt keine riesige Torchance sich erspielt hatte. Aber die Leistung war gut. Man sieht viele spannende neue Spieler wie Max Rosenfeller, Bruno Ogbus. Junior Adamu ist jetzt nicht neu, aber hat auf jeden Fall eine neue Rolle. Nämlich nicht mehr die eines Bankdrückers, sondern eines Startelfspielers, gefällt mir da stellenweise sehr gut. Man sieht, wie der SC funktionieren kann. Patrick Osterhage macht richtig Bock, finde ich. Ehren Dingci, der war jetzt leider ein bisschen verletzt, kommt jetzt rein, auf den habe ich auch Bock. Und da sind noch ein paar junge Spieler, Johan Mazambi, letzten Samstag war es, gell? Erstes Pflichtspiel für den SC, für die Profis. Also da ist viel, viel Schönes dabei. Also der Saisonstart macht richtig Bock. Der Sieg gegen Stuttgart war super. Eine super Leistung. Der Sieg gegen Bochum auch wieder gedreht, auch mit ein paar Stellschrauben. Das erarbeitet, dass man da noch gewinnt. Gegen Heidenheim, erste Halbzeit, okay. Zweite Halbzeit hat man die ja komplett an die Wand gespielt. Es macht richtig Spaß, und was auffällt, ist, dass die Mannschaft, nachdem sie kurz mit Schuster reden konnte, und das macht die oft, also ich habe das beobachtet, klar, gegen Stuttgart war es die Trinkpause, gegen Bochum war es die Halbzeit, und dann letzten Samstag gab es auch gegen Heidenheim eine Szene, wo, glaube ich, Kübler liegen blieb eine Weile und Schuster dann sofort alle zu sich gerufen hat und ein paar Ideen mitgegeben hat, ein paar Veränderungen mitgegeben hat. Und auf einmal lief es besser. Also auch Schuster macht einfach richtig Spaß. Bisher.
Kann man nur so unterschreiben. Ich habe es mal hochgerechnet, wenn das so weitergeht, hätten wir 76,5 Punkte am Saisonende. Ich weiß nicht, ob die dann auf- oder abgerundet werden, aber es ist ja eh nicht wirklich realistisch, sind wir mal ehrlich. Dominik, was war dein Lieblingsspiel bisher? Also ich bin da so ein bisschen beim Philipp gegen Stuttgart. Das war wirklich überragend, einfach weil es A, natürlich Stuttgart war, da gewinnt man gerne gegen die. Und B, wenn ich mir die anderen Ergebnisse anschaue, die der VfB geliefert hat, war es vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt?
Ja, also ich würde sagen, es war auch der richtige Zeitpunkt, weil es der erste Spieltag war. Und ja, schon gut, Pokalspiel war schon davor, aber trotzdem war so ein großes Fragezeichen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war schon, dachte mir, das ist zum Auftakten schon ein anspruchsvolles Programm. Und dann aus Fansicht muss ich einfach sagen, mei, du liegst gleich mal 1-0 hinten, das ist scheiße, ist immer scheiße, aber wenn man danach noch so eindeutig gewinnt, dann ist es halt umso geiler. Also insofern, schönstes Spiel bisher natürlich das Stuttgart-Spiel, weil es vom Verlauf auch einfach für im Stadion einfach großartig war, das so zu erleben und dann auch zu sehen, wie Julian Schuster eben wirkt. Also ich meine, der Philipp hat ja gerade eigentlich schon den Komplett-Abriss gemacht, und wir könnten den Podcast nach dem Monolog beenden, aber ich finde, ich kann ihm super vielem zustimmen. Ich glaube aber schon, dass noch ein Einbruch kommen wird. So, also es kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt so weiter durchlaufen, weil dann werden wir am Ende der Saison wahrscheinlich Zweiter. So nehme ich, aber ist eher unwahrscheinlich. Also da kommt noch irgendein Einbruch, aber auch da machen wir überhaupt keine Sorgen, weil ich das Gefühl habe, dass wir super stabil sind, sowohl im Trainerteam, Julian Schuster. Es ist großartig, die Pressekonferenzen. Das ist so schön, den reden zu hören, weil das einfach so sortiert, so mit Hand und Fuß und überlegt und einfach, also kompetent so, ne? Und ist das, was Philipp beobachtet hat, finde ich großartig. Der gibt nochmal richtig gute Dinge mit und danach läuft es besser. Also deswegen, ich finde es super, wenn man nochmal überlegt. Ich war vor der Vorsaisonbeginn schon skeptisch, ob das mit dem Kader so funktionieren kann, gerade Innenverteidigung. Aber gut. Ich bin auch nicht so nah dran, dass ich jetzt wissen könnte, dass der Rosenfelder da durchstartet. Ne? Also war ja schon so der Fall, wo Lienhard Ginter, wenn da einer angeschlagen ist oder mal wieder beide, dann haben wir wieder eine, ich sag mal, ungute Situation, wie auch in der letzten Saison, wo ich behaupten würde, das hat uns auch das internationale Geschäft gekostet. Aber da war der Verein so ruhig und besonnen, die Verantwortlichen, und die wussten einfach, dass wir mit den Jungs, die wir da jetzt haben, auch gut aufgestellt sind. Es ist doch, also sensationell. Ich freue mich einfach.
Ruhig und besonnen ist tatsächlich auch ein gutes Stichwort. Das kann man, glaube ich, auch auf diese Transferphase sagen, die ja jetzt abgeschlossen ist. In der letzten Folge waren wir ja quasi noch mittendrin und wussten nicht, was noch passiert. Es ist nicht viel passiert. Roland Scholloi ist noch gewechselt und zwar witzigerweise, nachdem eigentlich das Transferfenster schon zu war. Nur in die Türkei war es noch auf und ich glaube, in noch ein paar andere komische Länder, die sportlich nicht so relevante Ligen haben. Hat euch das überrascht, dass er dann doch so kurzfristig noch gegangen ist? Oder war das eher so, dass man dachte, naja, Philipp, im Prinzip hat er vom Anfang an gesagt, ja, ich will mal in die Premier League. Gut, jetzt ist er nicht in der Premier League. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, der ist hier für immer. Und das sage ich natürlich ohne jetzt irgendwelche Vorwürfe. Also er ist tatsächlich ein Spieler, der sich immer reingehauen hat, auch ein Spieler, den ich immer gerne gesehen habe. Und ein Faktor, den es nicht so oft gab im Kader, nämlich Geschwindigkeit. Wie überraschend war dann dieser Wechsel für dich dann doch, Philipp?
Ja, ein bisschen schon. Auf der anderen Seite dachte, also habe ich mir gedacht, okay, jetzt hat ein bisschen Roland Scholloi seinen Willen. Der SC hat gemerkt, okay, wir haben andere Spieler da, die auch überzeugen können an seiner Position. Die werden damit auch, glaube ich, gerechnet haben. Und wenn man dann gehört hat, was Roland Scholloi da jetzt in Istanbul netto verdient, also die, ich glaube, Galatasaray und nochmal ein paar große Istanbuler Clubs sind ja börsennotiert und die müssen das ja veröffentlichen. Der bekommt 2,5 Millionen Euro netto. Ich glaube, das hätte der beim SC nicht bekommen. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Lieber so als jetzt ablösefrei. Nächsten Sommer. Ich hatte das nicht mehr so 100% auf dem Schirm, dass der Transfermarkt in der Türkei noch auf ist. Aber klar, ich glaube, Istanbul ist auch eine schöne Stadt zum Leben. Kann man sich, glaube ich, ganz gut machen. Aber sportlich natürlich bei weitem nicht die Premier League. Es ist ja so gesehen, ich glaube nicht mal die Champions League, die er spielt. Spielt Europa League, glaube ich, mit Galatasaray. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Egal, er spielt international. Und so ist es, glaube ich, ein ganz guter Ausgang für alle Beteiligten. Aber er hat sich immer reingehauen in Freiburg. Auch bei dem Stuttgart-Spiel und Bayern München-Spiel, wo er reinkam, wo er ja noch mitgespielt hat, hat er sich immer reingehauen. Deswegen finde ich es alles völlig in Ordnung so und passt für mich so das Ende.
Ja, kulinarisch könnte man sagen, ist natürlich ein Vorteil, nach Istanbul zu wechseln, als nach, weiß ich nicht, Newcastle. Aber da bin ich auch ganz bei dir. Also, dass das Transferfenster da noch offen war, in, ja, ich sage jetzt mal, schon eine der besseren Ligen noch in Europa, hat mich gewundert. Ich dachte, es wäre dann nur noch so, ja, die üblichen, wer möchte nach China, wer möchte dann doch nach Saudi-Arabien wechseln, Länder noch offen, aber ja, anscheinend ist die Türkei da auch noch ein bisschen länger offen, hat mich überrascht dann doch der Wechsel, aber ich glaube für den Kader tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil ja, der Spieltagskader, da sind jetzt eben dann Ja, ein Spieler weniger, der auf der Tribüne Platz nehmen muss am Wochenende, weil der Kader eben nach wie vor sehr groß ist, auch durch die ganzen Jungs, die hochgekommen sind jetzt aus der zweiten Mannschaft. Das ist eben vielleicht auch so, wenn der Übergangstrainer dann der Trainer wird. Das ist eine super Sache. Und vielleicht auch eine super Sache schon im Hinblick auf das Spiel am Wochenende gegen St. Pauli, weil da kommen ja einige zurück aus der Fußballschule. Es gibt nicht nur das Brüderduell der Eggesteins. Bukalfa kommt zurück, Wagner kommt zurück. Das sind alle Spieler, die Schuster ja quasi hochgebracht hat. Und er hat sich in der PK sehr gefreut darüber, dass es Spieler woanders schaffen. Dominik, ich hatte jetzt ein bisschen das Gefühl, auch ganz konkret gegen Heidenheim, wenn man das Spiel gesehen hat oder nicht, irrelevant, weil es gibt mittlerweile, es ist jetzt wirklich ein Gefühl, keinen Gegner, gegen den man spielt, bei dem niemand auf dem Platz steht, der nicht bei uns irgendwann mal durch die Fußballschule gegangen ist. Ist das ein, ja, Fehlgedanke oder fällt mir das nur mehr auf? Oder war das jetzt einfach ein Sonderfall, dass es da halt auch mit Föhrenbach, mit Breunig, den ich ja sehr gerne noch bei uns länger gesehen hätte, auch, glaube ich, drei Spieler sogar gab, die mal bei uns gespielt haben? Oder ist das was nicht überraschend sein sollte, wenn man eben so eine, ja, nach wie vor irgendwo Vorzeige-Fußballschule hat?
Ja, also mir geht es schon auch so. Also den Eindruck habe ich auch. Aber ehrlicherweise war das gefühlt nicht. Es ist für mich jetzt nichts Neues, so gefühlt. Es ist oft so, dass bei einem Gegner Spieler von uns dabei sind. Auch wenn ich irgendwo ein anderes Spiel mal anschaue. Also gefühlt, das ist jetzt wirklich stark gefühlt, ist immer ein SC-Spieler irgendwo noch mit dabei. Aber
Aber alle Stammspieler.
ja, okay, das ist neu. Das kann vielleicht neu sein. Also vielleicht haben wir eine neue Qualität, müsste man mal empirisch erfassen. Das stimmt, da hast du schon recht, dass jetzt beim Gegner auch immer Stammspieler aus unserem Hause dabei sind. Vielleicht nicht so ganz so durchgängig. Ja, aber ist doch geil. Also ich meine, das zeigt ja einfach nur, also zum einen brauchst du einfach viel Masse, damit du danach ein paar Top-Spieler hast und die es dann bei uns halt nicht schaffen, die ziehen dann woanders hin. Und ich kenne schon auch Fans, die sind dann irgendwie, die sagen dann, ist der super erfolgreich, warum hat der bei uns das so nicht geliefert und so, ne? Oder warum haben die Trainer den bei uns nicht spielen lassen, weiß ich was so. Nehmen wir Demirovic zum Beispiel als Beispiel. Aber ich denke mir immer so, hey, bei manchen passt es halt dort besser als woanders. Und dann ist es auch okay, wenn die woanders erfolgreich sind, das freuen wir uns. Vielleicht partizipieren wir je nach Vertragslage nochmal an Weiterverkäufen und so. Ich glaube, das ist für uns eine ganz gute Einnahmequelle, wenn unsere eigenen Fußballschüler woanders auch erfolgreich sind und solange ein paar noch die Besten und ein paar gute bei uns bleiben und bei uns erfolgreich sind. Ist doch top.
Oder Philipp, die Besten natürlich auch einfach ausgeliehen werden ohne ja, Vorkaufsklausel oder irgendwelche ja, Übernahmeklauseln. Robert Wagner ist jetzt wohl krank, Schrägstrich verletzt, wird nicht spielen können am Wochenende, aber er ist ja einer derjenigen, der wahrscheinlich in Freiburg ein höheres Ansehen noch hat, auch im zentralen Mittelfeld, was gerade dicht besetzt ist, aber ja, auch relativ alt teilweise leider. Sage ich teilweise leider, weil mein Lieblingsspieler eben dabei ist mit Chico Höfler. Ist es vielleicht der neue Weg, dass man Spieler verleiht und dann weiß, die kommen wieder? Jetzt eine Fürth hat er gespielt, sehr gut gemacht. Jetzt der nächste Schritt, eine ausgeliehen in der Bundesliga bei St. Pauli, was mit Sicherheit nicht einfach ist, weil man da vermutlich nicht mit dem Punkteschnitt startet oder gestartet ist, wie wir gestartet sind, und am Ende des Jahres nicht auf 76,5 Punkte kommt. Ist das so ein bisschen farmteammäßig und eigentlich schlecht? Oder ist das der Weg zu sagen, ne, okay, das ist eben nicht Multi-Club Ownership, wir können es eben so regeln?
Ja, also ich bin ja grundsätzlich gegen diese Multi-Club Ownership, deswegen finde ich das besser so. Es ist der Weg, weil der SC früher Top-Talente gleich bei sich hat einbauen können, wenn sie überhaupt geblieben sind. Und jetzt halt inzwischen so ein Level erreicht hat, dass manche Top-Talente, die dann gerade 18, 19 Jahre alt sind, dann doch den Umweg gehen müssen über die zweite Liga, über Spiele oder jetzt wie Wagner über die Bundesliga und Spiele bei einem Verein, der vielleicht ein bisschen unter dem SC sportlich anzusiedeln ist. Das ist schon spannend und interessant. Der SC hat ja auch Berkay Yilmaz nach Nürnberg verliehen, was wohl auch ein sehr großes Talent ist. Muss man halt aber sagen, der hat einfach mit Makengo und Christian Günther zwei Spieler vor sich auf seiner Position, die es ihm wirklich schwer gemacht hätten, dann Minuten zu sammeln beim SC. Und deswegen ist das eine gute Idee. Leider spielt ja die zweite Mannschaft auch nicht mehr dritte Liga. Das macht es dann natürlich auch nicht einfacher für so ein großes Talent. Und der will ja dann auch nicht, selbst wenn man sagen würde, die Regionalliga tut dir gut, aber manche Spieler sind ja dann so ambitioniert, dass die dann sagen, naja, aber ich will dann auch nicht am Samstag um 14 Uhr in Villingen spielen, sondern dann mit Nürnberg vielleicht in Braunschweig. Deswegen, ich kann das nachvollziehen. Das ist ein guter Weg. Solange man dann immer quasi den Finger drauf hat, die Hand drauf hat und sagt, nein, wenn sich dieser Spieler gut entwickelt, dann kommt er gerne zurück. Und was natürlich auch noch ein Effekt der Freiburger Fußballschule ist, das merkt man dann natürlich erst so später oder wenn man so in die unteren Ligen guckt, ein Spieler, der in der Freiburger Fußballschule war oder eine Spielerin natürlich auch, und da gelernt hat und wo es halt nicht zu einem Profi gereicht hat, wenn der dann hier Oberliga, Verbandsliga spielt, hat er ja trotzdem ja Erfahrung gewonnen, was gewonnen. Ich glaube, Oberliga, Verbandsliga bekommst du bestimmt auch Geld. Also auch da tut die Ausbildung der Freiburger Fußballschule gut. Hier gibt es sogar einen Spieler bei mir in der Nähe, der heißt Fiore Tapia, der hieß, war mal ein Megatalent, hochgehypt, der spielt jetzt hier Landesliga in Stockach. Eigentlich auch ganz spannend, dass solche Spieler dann sogar so weit runtergehen, obwohl die lange in Freiburg waren. Also total spannend. Sorry, jetzt bin ich ein bisschen abgebogen, aber das vergisst man manchmal so ein bisschen, dass so Spieler ja dann immer auch irgendwie unsere Oberliga, Verbandsligen und Landesligen bereichern.
Nö, das war eine ganz schöne Kurve tatsächlich, weil das ist was, was man, oder mit Mann meine ich meistens, wenn ich das sage, mich, was ich oft vergesse, dass man das gar nicht so schätzt, weil das für uns so auf eine Art selbstverständlich ist, dieses Nachwuchszentrum zu haben. Aber es war eben, als es neu war, so, naja, Ali Güneş war der erste Spieler, der es geschafft hat, glaube ich, in die erste Mannschaft aus dem Nachwuchszentrum. Und es war super krasse Geschichte damals, weil es eben nicht normal war in der Bundesliga, dass Nachwuchsspieler gespielt haben regelmäßig. Auch eine Riesenkarriere gab, witzigerweise auch aus Villingen, Philipp. Da schließt sich der Kreis zu deiner Kurve gerade, weil ich finde, Villingen ist
Ja, und
natürlich.
jetzt Trainer beim türkischen SV Singen, der sich gerade daran macht, aus der Landesliga durch in die Oberliga zu marschieren. Da ist der jetzt Trainer.
Ist
Habe ich
er in der
letztens sehen
Region
dürfen.
geblieben, beziehungsweise in die Region zurückgekommen? Also, er hat ja auch nicht nur bei uns gespielt. Das ist so der erste, an den ich mich zumindest erinnere, der so richtig den Durchbruch als Profi geschafft hat. Und ja, ich würde vielleicht noch ergänzen zu dir, dass Villingen ist natürlich landschaftlich durchaus reizvoller als Nürnberg oder Braunschweig. Aber muss jeder selber wissen. Was, glaube ich, dein Punkt auch war, ist, so eine gewisse Wettkampfstärke ist natürlich verloren gegangen mit der zweiten Mannschaft, Dominik. Die dritte Liga, zweite Mannschaften in der dritten Liga ist ja immer so zweischneidig. Ich fand es immer scheiße und finde es auch nach wie vor blöd, dass es da keine wirkliche sinnvolle Regelung gibt. Aber ich fand es schon auch sinnvoll, dass wir selber da gespielt haben, tatsächlich, weil das ist jetzt eben der Punkt, der fehlt. Es ist was anderes, wenn ich 90 Minuten durchspiele oder ein Spiel durchspiele, in der dritten Liga oder halt weiter unten, an Wettkampfpraxis. Da ist es konditionell wahrscheinlich vergleichbar, aber ich glaube, wenn du jetzt mal als Beispiel auswärts in Dresden spielst, ist es, glaube ich, was anderes, wie ja, am Bodensee aufzuschlagen. Ist es was, was wir vielleicht wieder verfolgen sollten, dass man da wieder hochkommt? Oder ist es so, ja, vielleicht so ein nice to have, aber nichts, wo man viel Energie reinsetzen sollte, solange wir nicht irgendwie noch, ja, noch tiefer abstürzen, um es mal dramatisch zu sagen?
Ja, ich glaube, es klingt schöner, wenn man sagen kann, die zweite Mannschaft spielt in der dritten Liga, aber aus meiner Sicht ist es egal, ob dritte Liga oder Regionalliga. Ich hab neulich das Spiel Unterhaching Aue live im Stadion angeschaut. Ehrlicherweise, das Niveau war so unterirdisch. Also da macht es keinen Unterschied, ob die Regionalliga oder dritte Liga spielen. Du hast vielleicht ein paar mehr erfahrene alte Hasen, aber die hast dann da auch. Also was entscheidend ist, ist, glaube ich, einfach, dass die Spieler den Freiburger Weg verstehen und da hilft es halt auch enorm, wenn dann so ein Spieler wie der Chico auch in der zweiten Mannschaft spielt. Der spielt dann Regionalliga, hat er die Saison gemacht, so zum Wiedereinkommen. Was für eine geile Vorbildsfunktion, weil es ist einfach klar, die zweite Mannschaft ist Teil dessen, dass unsere Spieler A ausgebildet werden und B, wir Spieler wieder zu 100% auf 100% Niveau führen, wenn sie davor verletzt waren oder was auch immer. So, und das ist einfach, das muss man verstehen, dass es in Freiburg so läuft und dass es keine Degradierung ist. Und insofern glaube ich, für uns diesen Zweck erfüllt die zweite Mannschaft in der Regionalliga auch. Aber um deine Frage am Schluss auch noch zu beantworten, ich glaube, wenn das klappt und läuft, steigt man halt mit der zweiten auch wieder auf. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das das primäre Ziel ist, aber es ist bestimmt schon auch ein Ziel. Nur die Herausforderung ist ja enorm, weil der Trainer ja also gefühlt jeden Spieltag eine andere Mannschaft hat, die er aufstellen kann oder soll, oder wenn dann halt drei aus der ersten da sind, die spielen sollen. Insofern weiß ich, wie realistisch der Aufstieg ist, aber Ziel ist es, glaube ich, schon.
Philipp, ist es dann nicht eigentlich ja, einfach nur eine Liga weiter unten Wettbewerbsverzerrung? Das ist ja einer der Punkte, den es immer gibt, wenn zweite Mannschaften von Profiklubs in der dritten Liga spielen. Eigentlich ist es ja noch krasser, wenn man es jetzt mal, was der Dominik gesagt hat, sich vorstellt, naja, da spielt halt der Chico Höfler dann in der vierten Liga. Ja, ich kann Leute verstehen, die sagen, ah, das ist nichts, das ist scheiße, das ist Wettbewerbsverzerrung. Ich finde es aber für uns, bin ich genau bei dir, Dominik, es ist einfach der Weg, den man gehen muss. Einfach, dass jeder seine Spielpraxis bekommt und man sollte das einfach tun und annehmen.
Ja, ganz kurz noch, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Sorry, Philipp. Sportpolitisch finde ich scheiße. So, aber es ist erlaubt und dann nutzen wir das so im besten Sinne des Vereins. Aber aus, ich sag mal, verbandspolitischer Sicht würde ich sagen, zweite Mannschaften von Profivereinen, die machen so eine eigene Liga auf und gut ist.
Ja, also ich bin da dabei, ich finde zweite Mannschaften in der dritten Liga an sich eigentlich auch scheiße. Aber was du halt natürlich nicht hast, ist, wenn du dann eine reine Liga der zweiten Mannschaften aufmachen würdest, das wäre ja sozusagen die einzige Alternative, ist, dass eben so ein, ja, sagen, ja, so Jan Thun, der 18 ist und beim SC2 im Tor spielt, wenn der vor 30.000 in Dresden gespielt hat, ist das schon nochmal eine andere Art von Erfahrung, die der da mitnimmt, als wenn er vor, krass gesagt, 30 Eltern auf dem Trainingsplatz spielt. Und das ist ja wahrscheinlich die einzige Alternative. Natürlich, ich finde auch, zweite Mannschaften in der dritten Liga, echt, ja, die machen was kaputt. Aber da sind halt auch Mannschaften wie, jetzt müssen wir aufpassen, die halt auch nicht so traditionell unterwegs sind, wie zum Beispiel Ingolstadt oder so. Die machen das auch kaputt. Deswegen ist das ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, sportlich ist es, schon, also die Spieler, die dritte Liga spielen durften in Deutschland vor ja, irgendwie 30.000, ist ja auch natürlich auch nicht jede Woche, aber schon hin und wieder oder in Kaiserslautern haben die ja auch gespielt. Also ich glaube, das macht dann schon einen Unterschied, wenn du da gespielt hast, als eben wenn du dann vor 150 oder so gegen eine andere zweite Mannschaft spielst. Und da sind ja dann wahrscheinlich auch nur junge Spieler oder überwiegend junge Spieler. Also das ist dann schon in der Ausbildung, glaube ich, ein gravierender Unterschied. Ist ja zum Beispiel in England ist das, glaube ich, so, dass die da eigene zweite Mannschaften liegen haben. Und das ist schon, ja. Also aus sportlicher Sicht finde ich es gut, dass zweite Mannschaften in der Regionalliga, in der dritten Liga mitspielen. Aus Fansicht finde ich es eher schlecht. Deswegen, ja, ganz zweischneidiges Schwert. Aber wenn man gute Fußballer ausbilden will, ist das, glaube ich, schon für die Spieler an sich eine gute Sache. Man hat ja da auch einen Mittelweg gefunden, dass die Mannschaften in der dritten Liga vom zweiten, also die zweiten Mannschaften dann kein TV-Geld kassieren und so. Das ist ja dann immerhin ganz fair in der Regionalliga. Ja, ich weiß nicht. Manche zweiten Mannschaften da in der Regionalliga ziehen dann vielleicht auch Zuschauer an. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn dann auf einmal der SC Freiburg in Villingen oder so aufläuft, dann ist das schon für den einen oder anderen vielleicht nochmal ein Grund mehr hinzugehen. Vielleicht, weil er auch hofft, dass ein Profi da rumrennt. Aber er kann ja auch sehr talentierte Fußballer sehen. Also so gesehen vielleicht auch ein Vorteil. Klar, dafür steigst halt vielleicht ab. Ja, das kann natürlich auch sein. Ganz schwierig. Aber für als Sicht eines Freiburg-Fans war die dritte Liga ja ein Segen. Und ja, mal gucken, ob sie dieses Jahr aufsteigen. Es gibt ja nur einen Aufstiegsplatz in der Regionalliga Südwest. Deswegen mal gucken, ob das dafür reicht. Kriegen ganz schön, also
Ich
da
finde ja auch, dass.
auf jeden Fall kann man das empfehlen, da hinzugehen, weil es geht ab. Also die schießen viele Tore, aber sie kriegen ja auch viele Tore, also die zweite Mannschaft. Also Tore fallen da immer.
Und ich wollte sagen, das wurde in Freiburg eigentlich auch ganz gut angenommen. Also bei den Heimspielen waren schon immer ein paar tausend Fans, soweit ich weiß. Philipp, du warst ja auch häufiger.
Ja, also ich war
Klar,
auch häufiger.
Auswärtsfahrten waren dann halt schwierig. Und wenn der
Genau,
DFB das dann
auswärts.
immer zeitgleich terminiert hat, das war ja dann auch
Ja.
irgendwie schwierig. Aber wenn das nicht zur selben Zeit war, dann wurde das eigentlich ganz gut angenommen, finde ich.
Ja, war auch so. Dann wurde es ganz gut angenommen. Das hat man auch in der englischen Woche dann gemerkt, wenn dann ordentlich Zuschauer da waren. Fand es dann auch immer spannend, wenn dann eben eine große gegnerische Fanszene kam. Dann war das auch noch mal ein Anlass mehr dahin zu gehen. Es hat dann schon richtig Spaß gemacht. Auch einfach, ja, für die zweite Mannschaft einfach gute Qualität. Ich meine, die wurden ja einmal Zweiter auch. Das darf man ja nicht vergessen. Theoretisch würden die. Hätten die letztes Jahr aus sportlicher Sicht zweite Liga gespielt. Und das war ja ein Jahr, in dem kaum ein Profi da mitgespielt hat in der zweiten Mannschaft. Also schon sehr spannend. Also ja, bei Heimspielen fand ich es schon gut, bei Auswärtsspielen war das dann schon durchaus schwierig. Ich meine, wir waren ja letztes Jahr auch zusammen mal in Unterhaching, gut, war ein Dienstagabend, glaube ich. Da waren wir 30 Leute in dem Gästeblock. Und da waren ein paar nicht mal Freiburg-Fans, sondern weiß ich nicht, warum die im Gästeblock waren. Also, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich meine, ich glaube schon, das ist ja schwierig. Ich meine, wenn da Ingolstadt spielt oder so, dann siehst du da auch nur 150 Leute. Also.
Na.
Naja, mal gucken. Aber ich glaube so, das ist gar nicht großes Thema. Es ging leichter Aufschrei durch manche Teilen von Fußball Deutschland, als Freiburg 2 da an dem einen Spieltag mit Dingchi, Weißhaupt, glaube ich, Makengo und Höfler gespielt hat. Das kam, glaube ich, nicht gut an.
Nee,
Was
das
ich aber
kam
nicht
nicht
so
gut
richtig
an und
verstanden habe.
ja, die Freiberger sind es, glaube ich, die sich da so ein bisschen, oder die, oh, ich weiß nicht, die Konkurrenz findet es natürlich scheiße, das können wir ja auch verstehen. Aber gut, wir nutzen das, um bestmögliche Spieler für die erste Mannschaft zu haben. Punkt.
Ja, genau. Also, andersrum macht das Freiberg ja auch, nur halt eine Stufe weiter unten. Also, ich merke das auch. Das geht ja runter bis in die Kreisliga C. Wenn du dann auf einmal, da siehst du dann, wenn die erste Mannschaft von denen nicht parallel spielt, dann laufen bei dir auf einmal auch vier Leute rum, die manchmal dann Kreisliga A spielen oder Bezirksliga und die spielen dann halt gegen dich, der eindeutig in die Kreisliga C gehört und dann denkst du dir, oh, ja, boah, hätte das jetzt sein müssen? Also, ja, schwierig.
Das sind einfach Sachen, die wir nicht lösen können, tatsächlich. Ich finde es aber wieder mal faszinierend, dass wir uns wie fast immer einfach einig sind. Und auch, weil wir mal zwiegespalten sind in uns selber, dass man sagt, naja, man findet es eigentlich nicht gut, aber für uns ist es halt nun mal gut. Und vielleicht abschließend dazu, es ist ja nicht so, dass wir da irgendwelche Regeln brechen. So viel vielleicht mal zum Sportlichen, dem ersten Teil der Sendung. Wir kommen gleich nochmal wieder und da habe ich ein bisschen, ja, eine Verwaltungsfrage noch an euch beiden. Seid gespannt.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Willkommen zurück im Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de. Und ich habe es angesprochen, es wird noch ein bisschen, ja, ich sage verwaltungstechnisch. Philipp, hast du dich beworben ums Präsidentenamt beim SC?
Nee, weil der soll ja abgeschafft werden.
Das weiß man eben nicht, genau. Also wir haben ja für mich dann doch ein bisschen unerwartet die Situation, dass wir eine Mitgliederversammlung haben, die turnusgemäß stattfindet, also nichts Wildes im Vergleich zu anderen Clubs. Aber da kam so aus dem Nichts, für mich zumindest die Meldung, naja, unser Präsident hört auf und macht nicht weiter und es wird auch erstmal nicht mehr besetzt. Was jetzt auch kein Riesenthema ist, habe ich dann gedacht, weil das war ja auch nach Fritz Keller ziemlich lange nicht besetzt tatsächlich. Ja, wie wichtig ist so ein Präsident? Man weiß es nicht. Die Satzung wurde ja geändert. Offensichtlich hat er selber gemerkt, ja, es ist viel Energie, die reinfließt, aber ich kann nicht so viel bewegen. Das ist zumindest das, was bei mir jetzt so angekommen ist. Wie seht ihr das?
Also ich habe noch nicht so zu 100% verstanden, was der Benefit davon wäre, diesen Präsident abzuschaffen. Also was man quasi für einen Vorteil hat.
Ich glaube, einen Vorteil gibt es nicht tatsächlich. Es ist eher so, dass man dann, ja, es ist so ein Eingeständnis vielleicht so ein bisschen, so sehe ich das. Das ist natürlich ein Gremium in diesem Verein, was aber eigentlich, und ich erinnere mich an die Folge, die wir damals aufgenommen hatten, als die Satzung geändert wurde, eigentlich nur repräsentativ tätig ist und ja, ist ja auch geschehen, mit uns Fans in Kontakt zu treten, zu besprechen und zu hören, wie es so an der Basis ist quasi. Aber so wirklich Einfluss kann man wohl dann nicht nehmen als Präsident. Also Benefit ohne gibt es, glaube ich, gar nicht.
Ja, aber also völlig unabhängig von der Person Eberhard Fugmann, der Freiburger Präsident, also ich hatte gerade so das Bedürfnis zu sagen, der war ja nie stark. Auf der anderen Seite dachte ich mir, dann habe ich weitergedacht und gedacht, klar, Achim Stocker, der war stark, der war richtig stark, der war auch präsent. Fritz Keller, dann schon wieder ein bisschen weniger präsent, aber auch. Aber so richtig liest man ja manchmal bei anderen Vereinen, was die für Präsidenten haben und wie viel Macht die dann haben. Und die sind ja dann fast jede Woche, stehen sie irgendwo im Kicker oder so mit einem Interview. Ist ja bei Eberhard Fugmann dann völlig, völlig zurückgegangen und der hat ja dann wirklich kaum noch öffentliche Aufgaben. Und so gesehen, ja, könnte man den quasi ersatzlos streichen. Völlig unabhängig von der Person, möchte ich sagen. Man könnte ja auch wieder jemand Neues wählen, der das so ausführt wieder. Wenn es denn einen gibt. Also da muss der ja auch erstmal einen finden, bei dem das passt.
Oder
weil diese repräsentativen Aufgaben, die hat er ja gehabt. Also wer übernimmt die dann? Das frage ich mich so ein bisschen. Und zu Eberhard Fugmann, weiß ich nicht. Ich hatte nicht so viele Berührungspunkte mit ihm. Kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich konnte mich leider nie mit ihm persönlich unterhalten. Bin mal, glaube ich, damals bei der, als es um die DFL-Sache ging, mit Oliver Leki war der auch da. Da war ich ja auch da. Da hat er meiner Meinung nach nicht so ein optimales Bild abgegeben. Aber ja, mal gucken, wie das da weitergeht. Also ich finde die Art und Weise halt so ein bisschen interessant, weil das so ganz hinten als letzter Teil von der Einladung zur Mitgliederversammlung war. Und ich finde, das ist ja schon eine Nachricht wert. Also schon irgendwie spannend. Also auch der Grund, warum er aufhört, ist ja nicht so richtig genannt worden. Also auch da muss ja irgendwas gelaufen sein, irgendwo Meinungsverschiedenheiten. Also schon interessante Wandlung.
Dominik, ich erinnere mich, dass wir beiden, glaube ich, diese Satzungsänderung damals, ja, ich würde mal sagen, auseinandergenommen haben. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass diese Position so, ja, beschnitten wurde, dass man einfach sagen kann, ja, dann besetzen wir das erstmal nicht mehr. Ich finde schon, dass zu einem Verein irgendwo, ja, ein Präsident gehört, einfach repräsentativ. Und auch Sachen, die aus dem Tagesgeschäft vielleicht dann rausgelassen werden, wenn man eben jemanden hat, der noch so ein bisschen, ja, eine Stufe zwischen Club und Fans auch ja einfach ist. Das muss man ihm ja wirklich zugutehalten. Das hat er sehr, sehr gut gemacht, tatsächlich in den Dialog gesucht und auch mit vielen Leuten gehalten. Wie siehst du das? Also ist es so ein bisschen aus meiner Sicht so, dass wir jetzt so ein bisschen dieses Vereinsleben so ein bisschen karikieren, dadurch, dass wir dieses eine Gremium eben gar nicht mehr haben, was aber auch gar nicht mehr so diese Macht hat? Oder sagst du, naja, es ist eigentlich, wenn es eh repräsentativ ist, auch gar nicht so wichtig?
Weiß ich nicht, schwierige Frage. Also spontane Antwort wäre so, ist eigentlich egal, ob wir einen Präsidenten haben oder nicht. Im Prinzip hat der einfach nur Fandialoge gemacht. Die waren beim SC noch nie wirklich so richtig gut, glaube ich. Also deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt durch den Präsidenten besser wird oder nicht. Ich glaube, in der Konstellation, das, was Philipp vorhin ja beschrieben hatte, so, na, Stocker war natürlich ein starker Präsident und Keller auch noch ein bisschen, da war die Struktur ja auch eine andere. Da hatten wir eine klassische Vereinsstruktur. Jetzt haben wir irgendwie Direktorenposten mit Zayan Leki. Das sind die starken Personen im Verein, wenn es um Themen geht und dann auf der sportlichen Ebene dann sofort Taten machen. So. Und ich glaube, da muss man einfach sagen, das ist eine andere Struktur und das ist auch, würde ich sagen, die Struktur bewährt sich ja auch. Und jetzt bräuchte man halt für diese Winke-Onkel-Präsidenten-Posten jemanden, der sich damit auch einfach abfindet und sagt, okay, ich mache das, ich genieße den Platz in der VIP-Lounge und esse gern gut und red gern mit Leuten und so. Und dann kommt es aber halt an den Punkt, dass wenn er sagt, ah ja, da sind schon Themen, die ihn irgendwie auch stören, da würde er gerne was verändern. Und die anderen Personen, die an den entscheidenden Posten sind, machen da nicht mit. So, dann wird es halt schwierig. So, und deswegen, man bräuchte jemanden, der sagt, das ist mir für mich völlig fein, ich mache da ein bisschen Winke-Onkel, hab da Spaß und guck den SC an und unterstütze es. Ich glaube, es könnte sinnvoll sein, jemanden, der eine gute Anbindung an die Kommune, an die Stadt hat, auch an Gemeinderat und so. Das fände ich irgendwie noch eine sinnvolle Sache. Ich kann aber nicht bewerten, woran es jetzt lag, ehrlicherweise. Ne? Also da wird nicht so viel zu gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, aber der klassische Fall wäre einfach, dass er gesagt hat, ey Leute, da mache ich nicht mehr mit, weil wenn ich nichts ein bisschen verändern oder gestalten kann, dann muss ich es auch nicht machen. So, das wäre so der klassische Fall, ist aber jetzt auch eine Mutmaßung meinerseits. Insofern, ich weiß nicht, ob wir das brauchen.
Also ich glaube, der eine Punkt, bei dem ich sagen würde, wir brauchen es unbedingt, ist, dass mit dieser Instanz, die dann eben nicht besetzt ist, tatsächlich jemand fehlt, der so ein bisschen die Fühler ausstreckt, sage ich mal. Es ist dann sehr viel operatives Geschäft, es sind sehr viele Sachen, die auf Fanebene laufen, das ist ja auch alles super organisiert mit der Supporters Crew und so weiter. Aber so das Bindeglied dazwischen, das würde mir tatsächlich dann fehlen, sage ich natürlich jetzt aus der Ferne, der es auch noch nie zu einer Mitgliederversammlung geschafft hat, weil das für mich immer zu kurzfristig und dann doch zu weit ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der eine kleine Gefahrenpunkt, den ich dabei sehe. Und das ist vielleicht gar nicht so auf dem Schirm von allen Beteiligten, dass das eben jemand war, der schon versucht hat, zumindest allen Leuten erstmal zuzuhören und das eben dann auch nach ihnen vermittelt hat. Und ich glaube, dass das ist, was schon wichtig ist, dass man eben diese Basis nicht verliert oder diese Verbindung. Weil es natürlich einen Fan-Dialog gibt und diese Foren gibt ab und zu, aber das ist natürlich immer, ja, sehr terminlich, sage ich mal. Das ist dann alle paar Wochen trifft man sich, hört sich zu oder kriegt einen Vortrag und hört sich den an und sagt, ah ja, gut, schön, danke für die Info. Aber so diese wirkliche Dialogfunktion, die ja auch angelegt ist in der Satzung, die sollte man dann doch aufrechterhalten, auf welchem Weg auch immer. Aber es wäre natürlich das Einfachste, die Gremien, die man hat, dafür einfach wieder zu besetzen. Mir würde aber ganz ehrlich auch niemand einfallen jetzt spontan, vielleicht auch wieder, weil ich nicht so lokal verwurzelt bin tatsächlich, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt die Chance für Kandidatin X oder Kandidat Y. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass vielleicht da doch nochmal drüber nachgedacht wird, das zu besetzen, diesen Posten, weil es gibt ihn nicht ohne Grund, auch mit ja, eingeschränkter Handlungsbefugnis, aber es gibt ihn nicht ohne Grund, diesen Posten. Und ich finde das schon wichtig. Und wenn es auch nur aus dem, ja, es gehört auch irgendwie dazu, Punkt ist, niemand wird so krass sein, jemals wie Achim Stocker. Der war ja nicht nur Präsident, der war einfach alles, an irgendeinem Zeitpunkt Spieler, Platzwart, Scout, da war einfach alles. Aber dafür hat man eben eine Satzung, dass man eben weiß genau, was brauchen wir, was kriegen wir und dass diejenige Person dann eben auch genau weiß, okay, was kann ich bewirken oder auch nicht. Ja, vielleicht findet sich ja dann doch jemand, wenn du es nicht machen willst, Philipp, war ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht.
Ich fand die Beschreibung, der isst gerne und unterhält sich gerne mit Leuten, da hätte ich mich gesehen, in der VIP-Lounge sehe ich mich nicht. Da würde ich dann einfach kurz runtergehen auf den Stehplatz. Aber dann, ansonsten würde ich das schon machen. So ist es nicht. Ich bin ja sogar Vorstand in einem Verein. Das ist Arbeit. Also zumindest bei uns ist das viel Arbeit. Und das geht von Spieler und Trainer irgendwie überreden, dass sie doch bitte für kein Geld, das man ihnen bieten kann, zu uns kommen, bis zu irgendwie gucken, dass die Duschen heiß sind, dienstags nach dem Training. Und das ist alles nicht einfach.
Aber guck, das müsstest du doch gar nicht machen.
Das wäre doch. Ja. Das wäre klasse, deswegen, ich wäre dabei. Also, wie gesagt, ich würde mich auch vor dem Spiel in die VIP-Lounge stellen. Aber mit 10 Minuten vor Anpfiff würde ich dann kurz runterwechseln. Da würde ich mir bestimmt auch viele Freunde mitmachen. Deswegen, ja. Aber ob ich da gewählt werden würde, mal gucken. Ja, ich habe an Levan Kobiaschwili gedacht, der ist ja Präsident vom Verband von Georgien, der könnte das doch in Personalunion machen.
Stimmt, gerade weil er hat da ja viel zu tun, bei uns wäre es dann vielleicht gar nicht so viel, je nachdem wie man das ausfüllt, hätte tatsächlich was, aber ich glaube, das ist unrealistisch. Auf jeden Fall, also ich würde dich wählen, es wird dann natürlich nur daran scheitern, dass ich dich gar nicht wählen kann, weil ich ja nie hingehe, wie so viele andere.
Also ganz im Ernst, wenn ich zur Wahl stehe als SC-Präsident, würde ich mir schon wünschen, dass du und Dominik bei der Präsidentin, also da anwesend seid.
Ja, das wäre natürlich dann sowieso klar. Das müsste man dann auch kurzfristig möglich machen, sage ich mal. Es ist tatsächlich nur lustig, weil ich denke mir jedes Jahr, kurz bevor diese Einladung kommt, also ich habe das nie auf dem Schirm oder im Kalender stehen oder so, aber ich denke mir öfter so, ach, eigentlich müsstest du das mal machen und dann, es passt nie. Es ist einfach, es passt wirklich nie.
Also inzwischen kann man das immer ganz gut ablesen. Es ist meistens die Länderspielpause im Oktober.
Ja, ich glaube tatsächlich immer, aber trotzdem, also ja. Der Kalender ist dann schon durch, was die Arbeit angeht, es wird dieses Jahr wieder nichts. Und leider, das ist nochmal ein kleiner Stich vielleicht in Richtung Club, man kann ja nicht mal passiv teilnehmen, indem man sich irgendwie im Internet anschaut, was ich tatsächlich nach wie vor sehr schade finde, weil selbst wenn der Termin passen würde, für mich wären es immer noch 600 Kilometer hin und 600 zurück. Das, du weißt es besser als viele andere. Das mache ich ja nicht ständig bei jedem Heimspiel. Das ist tatsächlich was, ja, was sich nicht so aus der Hüfte schießen lässt. Ich bin aber tatsächlich gespannt. Ich weiß ja, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Von den 70.000 Mitgliedern, wie viele zigtausende diesmal teilnehmen werden, das finde ich dann immer wieder ein bisschen ja, erstaunlich, dass die Mitgliederzahl so explodiert, aber dann doch nicht so viele dahin gehen. Ja, komisch. Hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal das Thema. Wenn der Philipp zur Wahl steht, ich sage bewusst wenn, nicht falls, in den kommenden Jahren das irgendwann der Fall sein wird, dann werden wir natürlich alle hingehen. Ja, und der komplette Füchse-Talk-Fanblog wird den Philipp dann vielleicht ins Amt hieven. Wer weiß, wer weiß. In diesem Sinne, das war eine sehr schöne Runde. Wir haben sportlich einiges besprochen, obwohl es noch gar nicht so viele Spiele gab, was vielleicht ganz gut ist, weil im Moment, wie ich habe es gesagt, der Punkteschnitt ist überragend. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Und wir haben ein bisschen euch darauf hingewiesen, dass es vielleicht doch wichtig ist, sich die Vereinsgremien und die Satzung, so ihr denn Mitglied seid, vielleicht nochmal anzuschauen. Weil, wie gesagt, abschließend nochmal, ich finde es schon ein bisschen krass, dass man, ja, schon einen wichtigen Posten einfach nicht besetzt und dass es einfach auch geht. Also laut Satzung, dass es überhaupt kein Problem ist, das so zu machen. interessant. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Schauen wir, wie sich sportlich entwickelt. Ich bedanke mich bei euch. Dominik, vielen Dank.
Ich danke dir und dir, Philipp.
Sehr gerne. Hat wie immer große Freude gebracht.
Absolut. Und diesmal auch nicht mitten in der Nacht gefühlt. Das heißt, der Schnitt wird wahrscheinlich noch beendet sein, solange es hell ist. Das freut den Cutter auch. Und ich sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Wir hören uns demnächst bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.